Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich begrüße heute Morgen die Nina. Guten Morgen, Nina.
Guten Morgen.
Du bist nicht das erste Mal bei uns zu Gast, aber man muss extrem weit zurück ins Archiv gehen, wenn man deinen Namen bei uns schon mal hören wollte. Und zwar Folge 175 im Mai 2011. Sensationell. Da war es ja noch Breakfast at Manu Spiels. Ewigkeiten war das her und ich glaube, damals warst du Praktikantin bei EA oder sowas. Da warst du schon mal bei Manu zu Gast. Ich vermute aber, seitdem ist viel passiert. Deswegen sag doch noch mal zwei, drei Worte zu dir, was du gerade so machst.
Ja, ich bin ja quasi schon eine Retro-Perle.
Das hast jetzt du gesagt.
ist wirklich schon länger her. Und damals war ich gerade mit meinem Praktikum bei EA tatsächlich fertig und habe da auch noch sehr, sehr munter und frei geplappert, ohne darüber nachzudenken, dass ich gar nicht so viel von meinem Praktikum erzählen sollte im Detail. Heute bin ich natürlich erwachsener geworden und viel seriöser. Nach der Zeit bei EA bin ich dann nach München gegangen und habe bei Gamesfeld gearbeitet in der Text- und Videoredaktion und habe darauf die folgenden Jahre so ein bisschen in der Spiele-PR rumgebröselt. Arbeite jetzt aktuell im Community-Management, mache gar nicht mehr beruflich so viel mit Spielen, aber man muss ja nicht beruflich mit Spielen zu tun haben, um ein Spieler zu sein.
Nee, im Gegenteil. Vielleicht bist du auch deswegen so seriös und erwachsen geworden, weil du jetzt gar nichts Berufliches mehr damit machst, wenn ich dich mal zitieren darf. Gut, wir reden heute über Ellipsis. Das ist das Debütwerk eines kleinen Münchner Teams und da schließt sich auch wieder der Kreis zur bayerischen Landeshauptstadt. Und zwar Salmi Games. Das sind zwei Mann nur, also wirklich der Inbegriff des kleinen Indie-Teams. Ich weiß es deswegen, weil ich den einen Yassin Salmi, der heißt, das ist quasi sein Nachname, der dann auch gleichzeitig zum Studioname geworden ist, den hatte ich letztens mal getroffen und mit dem auch mich länger unterhalten. Deswegen weiß ich, was sonst eher selten ist bei Insert Moin, ein bisschen mehr tatsächlich auch über das Team. Und den ihr Ziel war es, ein Spiel zu erschaffen, das ganz ohne Worte funktioniert, also komplett selbsterklärend ist. Und das haben sie mit Ellipsis jetzt versucht. Vielleicht erklärst du mal, wie dir so der Spieleinstieg vorgekommen ist, was du da am Anfang bei dem Spiel so machen musstest.
Ja, also das Spiel ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich. Von der Optik her ist es ja so Geometry Wars, also so Laserfarben einnehmend. Ich muss doch ein bisschen an Elektroplankton denken. Damals der DS-Titel war, der auch so mit Tönen und Farben funktioniert hat. Also anfangs geht's halt noch ganz entspannt los. Man legt seine Finger quasi in meinem Fall auf das iPad. Und man steuert sich so durch das Gameplay, indem man versucht, so farbige Punkte anzusteuern, die nummeriert sind und dann letztendlich ein Portal zu nehmen. Also ganz einfaches Gameplay. Und am Anfang hat das noch was ganz Meditatives und Entspannendes und dann wird es immer härter und härter und nervenzerrender. Aber es ist sehr, sehr schön ausbalanciert und fordernd und gleichzeitig entspannt.
Es ist, genau, ich würde es jetzt mal beschreiben als Rätsel- und Geschicklichkeitsspiel in Ermangelung eines besseren Genrebegriffs. Geometry Wars hat zumindest optisch, das geht in die richtige Richtung, bloß dass es eben halt kein Twin-Stick-Shooter ist, dass man irgendwie nichts abschießen muss oder so, sondern dass man es tatsächlich nur darum geht, Sachen auszuweichen, Punkte einzusammeln und die dann in ein Portal am Ende zu bringen und dann ist das Level geschafft. Also das hast du sehr passend beschrieben. Ich fand den Anfang ganz interessant, weil das Spiel überhaupt keinerlei Menü, keinerlei Tutorial, keinerlei Startbildschirm oder irgendwie sowas hat, sondern im Grunde du startest das Spiel und hast erstmal einen schwarzen Bildschirm, komplett schwarz, auf dem taucht dann ein blauer, pulsierender, so ein neonfarbener Kreis auf. Und dann weiß man erst, also das Spiel sagt jetzt nicht, jetzt leg mal hier deinen Finger drauf und schieb mal rum, sondern du probierst das halt mal intuitiv aus, weil du halt denkst, naja gut, wenn jetzt hier sowas blau blinkt, vielleicht drücke ich da einfach mal drauf, wird schon was passieren. Und dann taucht so ein Kreis auf mit so einem Würfelauge drin, also so die eine Eins, so einem Punkt drin. Und dann denkt man sich, ja, drücke ich mal da drauf, passiert nichts. Dann denkt man sich, ja gut, vielleicht ziehe ich das mal rüber. Und so erschließt man sich im Prinzip das Gameplay, ohne dass es jemals erklärt wird, sondern man muss immer irgendwie selber drauf kommen. Klar, man checkt dann schon recht schnell durch diese Würfelaugen, aha, okay, die muss ich dann also in der richtigen Reihenfolge nacheinander einsammeln. Und dieses Portal, was sich dann öffnet, da kommt man auch relativ schnell drauf, dass man da dann alles ins Ziel schieben muss. Es gibt ja zwei Steuerungsarten dann später. Also später gibt es dann schon ein Menü, wo man nochmal was einstellen kann. Und zwar die direkte, also dass man den Punkt wirklich mit dem Finger drauf steuert. Oder so diese, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, so Parallelsteuerung. Also sprich, man hat die Hand nicht, den Finger nicht auf diesem Punkt, sondern dort, wo man den Finger hin und her schiebt, bewegt sich auch der Punkt parallel dazu, damit man sehen kann, wo der ist. Welche hast du denn da gewählt?
Ich habe beide ausprobiert, bin aber dann doch bei der klassischen Methode geblieben, weil ich finde, von der Dynamik her fühlt sich das einfach besser an, wenn man quasi 1:1 steuert. Also das andere kurz ausprobiert und dann direkt gedacht, nee, das andere liegt mir einfach mehr, wenn einfach die Steuerung quasi direkt in meiner Hand liegt.
Das typische Touchgerät-Problem, dass man leider oft mit dem Finger irgendwie was verdeckt, das haben sie aber auch nicht gelöst bekommen, ne?
Also ich habe es ja jetzt am iPad gespielt, was ich sonst nie mache. Ich glaube, das ist mitunter das erste Mal, dass ich was am Tablet gespielt habe. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, das am iPhone zu spielen, ehrlich gesagt. Also ich hätte es jetzt gerne nochmal auf einem kleineren Display ausprobiert. Hast du es am iPhone gespielt oder auf dem iPad?
Nee, ich spiele tatsächlich, wenn es Multi, nee, wie sagt man da, Cross-Buy oder was, wie das bei Apple heißt. Also sprich Spiele, die man dann auf beiden Plattformen spielen kann, dann spiele ich es tatsächlich eigentlich immer auf dem iPad, weil es mir dann doch mit dem größeren Bildschirm irgendwie besser gefällt. Und auf dem iPhone habe ich es gar nicht ausprobiert. Ich stelle es mir tatsächlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch schwerer vor. Weil man muss auch gerade in späteren Leveln muss man schnell reagieren. Da kommt es halt wirklich auf.
Ich meine, es ist ja teilweise auch wirklich sehr, sehr knapp. Also man muss ja schon auch, ja, einen gezielten Weg gehen, um gut voranzukommen. Und ich glaube, hätte ich ein iPhone, was ich nicht habe, dann wäre es jetzt kaputt.
Vor Frust oder was? Hättest du es gegen die Wand geworfen?
Ja, durchaus. Ich glaube, auf dem iPhone wäre ich verrückt geworden, weil ich fand es jetzt auf dem iPad jetzt schon recht anspruchsvoll von der Steuerung her ab einem gewissen Level.
Was mir manchmal ein bisschen geholfen hat, ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, wenn du den Finger wegnimmst, dann pausiert das Spiel. So, das heißt, manchmal ist es ganz sinnvoll, wenn man eben jetzt irgendwo an der Ecke ist mit dem blauen Punkt und sich dann denkt, hä, wo ist denn jetzt der nächste Punkt? Ich sehe den überhaupt nicht. Oder was muss ich denn jetzt, wo kommen denn jetzt hier diese Raketendinger her, die gerade auf mich zufliegen, dann einfach mal den Finger wegzunehmen und dann kann man sich in Ruhe im Pausemodus anschauen, ah, da unten ist der Punkt und da muss ich jetzt hin und das kommt da oben gerade auf mich zugeflogen, also das kann man jederzeit machen, da gibt's auch keine Abzüge für, wenn man irgendwie Pause macht, die Zeit läuft da nicht weiter und das hat mir sehr oft geholfen. Ich vermute, dass man das auf dem iPhone dann sogar noch häufiger machen muss, einfach um sich zu orientieren.
Ja, vermutlich muss man beim iPhone wirklich dann so ein bisschen strategischer spielen. Ich habe das Feature jetzt kaum benutzt, weil es mir so ein bisschen die Dynamik verloren hat. Also mir hat gerade die Dynamik eigentlich ganz gut gefallen. Dass man hat ja endlos Versuche und das hat da auch was Angenehmes, dass halt nirgendwo irgendwelche Zahlen auftauchen. Also man kriegt schon eine Bewertung am Ende, aber es ist jetzt nicht so druckaufbauend und ich habe da relativ viel Trial and Error gespielt, einfach weil ich mir die Dynamik nicht so kaputt machen wollte. Und ab und zu war das mit dem Absetzen ganz nett, aber im Wesentlichen hat es mir Spaß gemacht, wirklich sehr schnell zu agieren.
Das hat halt diesen Super Meat Boy-Effekt bei mir, also weil dieses Sterben, also später gibt's wirklich dann Stacheldinger und Explosionen und Minen und also da kommt so das ganze Arsenal an Fallen und Kram rein, was man halt von so Geschicklichkeitsspielen dann kennt. Es gibt dann sogar ganz später Level, wo dann die Zeit nur weiterläuft, wenn man sich bewegt, also sprich, man muss die Bewegung der Gegner mit einbrechen in seine eigenen Bewegungen und so, da wird's echt komplex hinten raus, aber trotzdem hat sich bei mir immer dieses, ach, Sterben ist gar nicht so schlimm, weil man sofort nahtlos wieder sofort den nächsten Anlauf starten kann und deswegen hat man so dieses Super Meat Boy, so dieses, dass es Sterben Teil des Spiels ist, weil es einen irgendwie in diesen Rhythmus oder in diesen Flow reinbringt.
Ja. Genau, das hat mir auch gut gefallen. Das hat dann einfach so diese herrliche Dynamik, dass es einfach weitergeht und nicht wie bei Street Fighter einem dann der kaputte Kämpfer angezeigt wird, voller Blut und man dann erstmal traurig.
Nee, das hat man tatsächlich überhaupt nicht. Ja,
ein trauriger blauer Punkt.
Der so zermatscht am Boden liegt, meinst du? Ja. Dann, ja, aber also das hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Und dadurch, dass es eben auch so diese kurzen Flow-Momente bietet, also die einzelnen Level sind ja wirklich, wenn man durchkommt, sind die 5-6 Sekunden maximal wahrscheinlich. Die sind ja immer ganz, ganz kurz. Ist es halt so. Also wir nennen das immer Bushaltestellen-kompatibel, weil du kannst es tatsächlich halt mal rausholen, das iPad, irgendwie 3-4 Level machen und dann auch wieder wegstecken und du brauchst nicht irgendwie lange Spielsessions und du kannst es immer so zwischendrin ganz kurz spielen. Ich muss ganz ehrlich sogar sagen, ich hab's aber auch nie so wirklich lange gespielt. Ich habe immer so zwischendrin mal so maximal eine Viertelstunde und dann habe ich es aber auch weggelegt, weil dann wurde es mir manchmal zwischendrin dann doch ein bisschen zu anstrengend oder ich hing dann zu lange an einem Level fest, dass es mir dann so ein bisschen nervig war und deswegen habe ich eigentlich immer so kleinere, kürzere Spielsessions gemacht.
Habe ich jetzt ganz anders gemacht. Ich habe gedacht, ja, das ist doch mal ein Spiel, wo man sich richtig schön auch länger mal hinsetzen kann und habe gedacht, ich würde jetzt gar nicht in der Bahn oder so nebenher spielen, sondern gerade auch, weil die Tonatmosphäre bei dem Spiel so wunderschön gestaltet ist, fand ich echt gut, das zu Hause ganz in Ruhe zu spielen und so richtig den Ton auch bewusst wahrzunehmen, weil unterwegs beim Spielen, das mit Bus im Hintergrund und allem, das, ich glaube, da wird viel untergehen.
Ja, das stimmt, weil die Klangkulisse schon sehr cool gemacht ist, weil man halt auch, wenn man irgendwo in irgendwas reinfliegt, also in irgendwelche Stacheln oder sowas, dann hat man halt so ein markzerschmetterndes Glasklirrgeräusch, was wirklich so unangenehm ist, weil es wirklich, als ob man so ein Glas auf den Boden wirft. Und das geht natürlich dann verloren, wenn man es ganz ohne Ton spielt oder gegebenenfalls irgendwie nur mit so Kopfhörern irgendwie, aber im Hintergrund rauscht die U-Bahn und so. Das ist natürlich dann nicht so eindringlich von der Klangkulisse. Das stimmt natürlich. Aber also, du hast ja selber gesagt, das ist hinten raus, also es wird schon echt knifflig. Am Anfang hat es wirklich so ein bisschen was Meditatives, da denkt man sich, ja, ist jetzt ja nicht so anspruchsvoll, hier diese 5 Böppel einzusammeln und dann ins Ziel zu bringen, das kriege ich ja noch hin. Aber später gibt's wirklich Level, die echt, echt knifflig sind, also wo man auch erstmal rausfinden muss, wie ist denn überhaupt hier der Lösungsweg und da weiß ich nicht, da hatte ich dann persönlich doch nicht so diesen Ehrgeiz, das dann irgendwie 10, 20 Mal in Folge zu probieren, sondern da war dann so dieses, ach, jetzt hörst du mal auf und machst es dann später weiter. Also wie ging es dir da mit dem Schwierigkeitsgrad?
Also es hat ja auch diesen Untertitel, berühre, erforsche, überlebe. Und am Anfang habe ich gedacht, was hat mir der Daniel hier für ein Meditationsspiel gegeben? Ich dachte so, das ist jetzt so ein bisschen esoterisch und ich tauche jetzt ein in diese Welt. Und 10 Minuten später war es dann schon so, scheiße. Also es zieht dann ganz gut an, aber es ist, ich fand es nicht frustrierend und ich bin wirklich ganz gut dran geblieben. Also es sind ja 120 Level. Ich glaube, ich bin ungefähr bei der Hälfte angelangt. Wie weit bist du gekommen?
Ich würde auch mal schätzen, ich habe so 3/4 oder sowas. Also ich bin vielleicht ein bisschen weiter, aber 120 Level, das stimmt, das habe ich nämlich auch nachgelesen. Aber also so weit habe ich auch nicht geschafft, weil es halt wirklich, wirklich viele Level sind. Ich meine, das ist jetzt kein Nachteil von dem Spiel, sondern im Gegenteil. Das ist ja sehr positiv, dass man eigentlich da endlos viel Zeugs bekommt. Aber von der komplett habe ich es dann auch noch nicht geschafft.
Es ist ja, was ich dann auch gesehen habe, nachdem ich dann mal recherchiert habe, wie viele Level es gibt, dass die Famitsu ja darüber schon zweimal berichtet hat. Das war ein deutsches Handyspiel, das fand ich sehr, sehr interessant.
Okay, ich habe, glaube ich, nur auf Spiegel Online mal was gelesen, aber das war nur deswegen, weil die das auf ihrer Webseite da irgendwie verlinkt hatten als Press Credentials oder sowas, aber dass die Famitsu dann, dann haben sie es ja schon weit geschafft mit ihrem.
Ja, die haben irgendwie einmal sogar ein 20-minütiges Special gemacht und die Entwickler hatten dann noch nett geschrieben, sie wussten zwar nicht, worum es geht, aber der Körpersprache nach ist ein sehr positives Review gewesen. Ich muss es mir mal anschauen später, aber fand ich auch echt toll für so ein, ich meine, was du jetzt gesagt hast, ist ein sehr kleines Münchner Projekt, die räumen auch richtig ordentlich Preise ab, gerade auf sämtlichen Conventions und Veranstaltungen.
Es hat halt aber auch irgendwie eine coole Idee, weil ich finde, diese Idee mit so, okay, wir machen ein Spiel, was ohne Worte funktioniert und was auch optisch irgendwie so einen ganz eigenen Stil hat. Also du hast ja Geometry Wars schon angesprochen. Und dann aber auch mit diesem, ja, easy to learn, aber dann hard to master, also so die Grundprämisse, die jedes Spiel eigentlich haben sollte, dass du halt am Anfang schnell irgendwie reinkommst und dann aber hinten raus wird's echt immer anspruchsvoller. Und was halt auch cool ist, du hast jetzt nicht irgendwie dieses, na gut, nach 10 Leveln hast du verstanden, wie es funktioniert, und dann gibt's halt noch mal 110 weitere, wo du noch mal das Gleiche machen musst, sondern es gibt immer wieder neue Levelbereiche, die sich dann, also das siehst du auch, weil du hast so eine komplette Übersicht, die aussieht wie so eine Sternenkarte, wo du immer dann, wenn du ein Level gelöst hast, geht halt so ein Balken weiter zum nächsten Level und das öffnet sich dann und dann gibt's auch immer wieder Abzweigungen und du kannst andere Wege rumgehen. Und da fand ich es halt schon sehr cool, dass du dann einfach hinten raus immer wieder Aspekte und Gameplay-Mechaniken bekommst, du sagst, okay, das ist jetzt mal ganz neu, das hatte ich jetzt noch gar nicht. Auf einmal so irgendwelche kleinen Gegenstände, die dann auch irgendwie auf dich schießen und dann musst du dann irgendwie diesen Geschossen ausweichen und sowas. Und das fand ich schon cool, dass es irgendwie immer wieder geschafft hat, mich mit was Neuem zu überraschen, auch hinten raus. Und das finde ich sehr wichtig bei so einem Spiel, dass man jetzt nicht nur das Gefühl hat, so, es ist halt einfach jetzt 120 Mal das Gleiche und es ist einfach nur viel Content, sondern es hat auch einen Grund, warum so viele Level sind, weil sie einfach hinten raus nochmal irgendwie weitere Ideen dann eingebaut haben, ne?
Ja, es hat jetzt halt auch nicht nötig, dass es einfach ab einem gewissen Grad dann so mega bockschwer ist, dass man dann quasi sagt, ja, man spielt es, weil es ist super hart, es ist halt wirklich sehr angenehm ausbalanciert und steigert sich und man braucht eigentlich immer so einen ähnlichen Zeitraum, um die neuen Mechaniken zu durchblicken und es hat immer was angenehm Forderndes, ohne frustrierend zu sein. Also ich fand das sehr dann doch wieder meditativ, denn man steigert sich in höhere Level.
Jetzt wird's doch esoterisch.
Ja, ja. Ich hatte heute Morgen auch eine schöne Grundsatzdiskussion drüber. Ich habe das so mit der fehlenden Sprachbarriere, habe ich so gesehen, dieses Spiel durchbricht die Sprachbarrieren, selbst erklären, habe das so romantisch verklärt. Und ein Freund von mir, der so im Marketing arbeitet, meinte, ja, das ist voll gut. Da muss man gar nichts groß übersetzen oder machen lassen. Man kann es gleich weltweit releasen und überall Geld scheffeln. Ja,
das ist die zynische Sichtweise. Das mag natürlich auch sein, dass man sich dann halt Übersetzungskosten und Lokalisierung und alles spart. Aber
weil denkt ja mein verklärtes, romantisches Spiel, kulturell interessiertes Hirn gar nicht. Ich war nur an den Brüchen der Barrieren interessiert. Und dann kommen die Marketingleute und erzählen mir was von Kostensparnis.
Also soweit würde ich jetzt auch nicht gehen, in denen da wirklich dieses berechnete, zynische unterstellen, sondern ich glaube tatsächlich, dass das ihr Ziel war, also gerade auch, ja, weil auch. Der Yassin, das kann man kurz noch erklären, der ist irgendwie, kommt glaube ich ursprünglich aus Marokko, ist aber in England aufgewachsen, hat dann in den USA studiert und ist jetzt irgendwie mit Familie deswegen in München gelandet und
also, alle spielen das Spiel und verstehen es ohne Worte, in allen Sprachen.
Genau.
An den Händen und Levels in neue Sphären. Ja gut, das ist doch wieder romantisch. Gut,
jetzt wirst du aber auch zynisch, zumindest kommst du
rüber. Nein, das ist nicht zynisch, ich stelle mir das echt, das unterstreicht meine These mit dem Durchbrechen der Sprachbarrieren auf spielerische Art und Weise.
Ja, und gerade auch durch den persönlichen Hintergrund des Entwicklers, dass der halt selber auch irgendwie so ein, wie sagt man da, globaler Mensch ist und 1000 Sprachen dann irgendwie da vereinen muss und sowas, glaube ich tatsächlich, dass das irgendwie ihm auch ein Bedürfnis war, dass das alle spielen können, ohne dass die Sprache da irgendwie wichtig ist. Und das zumindest haben sie hinbekommen. Vielleicht ganz kurz noch die Basics. Es kostet 2,99 im App Store, was wirklich für die Anzahl der Level ein echt fairer Preis ist. Android steht wohl irgendwie in den Startlöchern. Da soll es jederzeit soweit sein. Da hat er mir nur gesagt, ja, die ist irgendwie jetzt gerade noch bei Google zur Prüfung. Deswegen weiß ich nicht, ob es da dann jetzt demnächst soweit ist oder wie lange so eine Google-Prüfung dauert bei Android. Ich glaube immer, das ging da eigentlich schneller, aber ich weiß jetzt gar nicht, woran es hakt. Aber Android wird es demnächst dann auch geben. Also wie gesagt, ich glaube, wir empfehlen das, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das zu spielen oder wenn man halt demnächst noch auf eine Android-Version dann wartet. Es ist tatsächlich, ob man es jetzt in so langen Sessions zu Hause meditativ spielt wie du oder eher so wie ich in kurzen Sessions, es geht beides und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen fürs Spiel, oder?
Ja, also ich finde es auch ganz interessant, dass wir es doch unterschiedlich erlebt haben und beide ganz zufrieden waren. Also Daumen hoch für vor allen Dingen für ein Münchner Projekt. Hallo.
Allein deswegen muss man lokal schon das unterstützen. Gut, ja, wir haben noch einen Key zum Verlosen für iOS. Das heißt, falls jetzt jemand durch unsere Ausführungen interessiert geworden ist, dann kann man sich hier noch einen Key abgreifen. Ich würde einfach sagen, schreibt einfach einen Kommentar unter den Blogpost, warum ihr das gerne mal ausprobieren wollt. Wie gesagt, ist ein iOS-Key für den App Store. Und dann würde ich sagen, einfach ab Ausstrahlung dieses Podcasts, eine Woche läuft das Gewinnspiel und verlosen es dann allen unter allen Kommentaren, die da eingesendet sind. Gut, Nina, dann dir vielen Dank. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder irgendwie 5 Jahre oder was es war, bis du mal wieder zu Gast bist, sondern wenn du demnächst mal wieder was zum Spielen hast, was ja selber am Anfang gesagt, dass du immer noch privat passionierter Spieler bist, dann hoffe ich, können wir dich bald mal wieder begrüßen.
Ja, ich würde mich freuen. Danke, Daniel.
Alles klar. Ciao.
Ciao.